Ja, liebe Geschwister in Perlach, schön heute mal wieder hier sein zu dürfen. Es ist, glaube ich, viele Jahre her, dass ich hier war. Mich verbindet mit euch Pastor Bernd Denski, der mein Vikariatsbegleiter seinerzeit war. Und damals bin ich immer mal wieder hier gewesen. Ich könnte gar nicht mehr sagen, wann es zuletzt war. Herausfordernde Zeiten gerade. Für mich auch der erste Gottesdienst wieder live dabei. Wir in Murnau haben bis zum heutigen Tag noch Zoom-Gottesdienste, weil die Räumlichkeiten einfach zu klein sind, dass man da mit Abstand dann so ganz gut das gestalten kann. Wer mich nicht kennt, ich bin Pastor Tobias Großklaus, in der Gemeinde Murnau, derzeit nicht mehr aktiv tätig im Dienst. Ich arbeite für die Kolping-Akademie und dort im Bereich Schülercoaching ins Berufsleben, im Bereich Coaching von Langzeitarbeitslosen und im Bereich haushaltsnahe Dienstleistung für Menschen, die eingeschränkt sind, entweder altersbedingt oder behinderungsbedingt und Unterstützung im Alltag brauchen. Genau, ich bringe ganz herzliche Grüße mit von der Gemeinde Murnau und freue mich, heute hier zu sein. Sicher gibt es viele von Ihnen, von euch, die sich noch an die, ich nenne es immer die guten alten Zeiten erinnern, wo man mindestens einmal im Jahr noch den ganzen Sperrmüll an die Straße stellen konnte und der dann abgeholt wurde. Für mich damals als Kind, zum Alter zwischen 8 und 13, war das das Highlight schlechthin. Ich bin in einem Dorf groß geworden und dann sind wir als Freunde durch die Straßen geradelt und hier ein elektronisches Teil und da ein Stuhl oder ein Hocker oder was man so gebraucht hat für sein Lager oder für zu Hause, zum Leidwesen meiner Mutter, die eigentlich viel lieber aus- oder entrümpeln wollte. Und jetzt kam der Bursche an mit neuen Trümmern. Das fand sie immer nicht so schön. Aussortieren, wegwerfen. Darf ich mal fragen, wem das leicht fällt? Ja, das ist dann eher die Minderheit. Ich gehöre auch dazu, dem das nicht leicht fällt. Jemand sagte einmal, und jetzt immer mehr, wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, da ist schon was dran. Was man 2 Jahre lang nicht in die Hände genommen hat, kann man getrost wegschmeißen. Also irgendeine Kiste im Keller, 2 Jahre nicht reingeschaut, gar nicht mehr reingucken, gleich nehmen und entsorgen. Man braucht es eh nicht mehr. Ich gehöre, wie gesagt, eher zu denen, die aufheben, weil man könnte es ja vielleicht doch mal brauchen. Und dann freue ich mich, wenn ich alle paar Jahre einen Drum wieder rausziehe und sage, siehste, gut, dass ich es aufgehoben habe. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber Besitz kann ja auch so ein bisschen zu einer Last werden. Besitz kann manchmal so wie eine Eisenkugel sein, wo man früher die Sträflinge angebunden hat, oder in den Filmen sieht man das noch. Besitz kann einen fesseln. Was man besitzt oder was einen besitzt, kann einen regelrecht fesseln. Nun, die Psychologen sagen uns, wegwerfen bzw. loslassen können ist was ganz Wichtiges im Leben. Wer das nicht schafft, wer es nicht schafft, auszuwählen, was er wirklich braucht, der tut sich am Ende auch schwer im Leben. Denn das ist eine wichtige Fähigkeit, dass man loslassen kann. Und da geht es ja nicht nur um materielle Dinge. Da geht es oft auch um Dinge aus unserer eigenen Vergangenheit. Vielleicht den Verlust eines lieben Menschen, ob es durch Tod ist oder durch Trennung, wie auch immer, sind ja oft ganz einschneidende und schmerzliche Erfahrungen in unserem Leben, die uns über viele Jahre hemmen, blockieren können, fesseln können, uns unfrei halten. Die Trauer um den Verlust eines lieben Menschen. Da gilt es loszulassen, nach vorne zu schauen. Wenn man am Ende vielleicht nicht sogar im schlimmsten Fall daran zugrunde gehen will. Im Alten Testament gibt es da den Vers, den ihr sicher alle kennt, denkt nicht mehr an das Frühere. An das, was war. Siehe, ich will Neues schaffen. Und im Neuen Testament, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Diese Verse erinnern uns an dieses Loslassen, Vergangenheit hinter sich lassen können und sollen. Aber das gibt es ja dann auch immer wieder. Man kann auch etwas wegwerfen, was man eigentlich noch wirklich braucht im Leben. Alle paar Jahre liest man das in der Zeitung, da hat jemand im Lotto gewonnen und seinen Losschein weggeschmissen. Pech gehabt, nichts gewonnen. Man kann auch das Falsche wegwerfen oder verlassen. Man kann Freunde vergessen, weil man vielleicht zu beschäftigt ist im Leben, zu busy. Man kann vergessen, sich um sich selber zu kümmern, weil man so sehr damit beschäftigt ist, sich um andere Menschen zu kümmern. Gerade in sozialen Berufen ist das ganz schnell der Fall. Und so mancher wirft dabei auch seine Gesundheit über Bord. Vielleicht erst mal, ohne dass er es merkt. Andere werfen ihre langjährigen Beziehungen über Bord, weil anderes oder jemand anderes plötzlich wichtiger geworden ist. Nun, manchmal ist das ja gar nicht so leicht zu entscheiden, was soll jetzt noch in meinem Leben bleiben? Was ist wichtig? Und was soll raus aus meinem Leben? Was belastet mich mit? An was will ich festhalten? Oder was soll mich festhalten? Und das gilt es immer wieder, da gilt es immer wieder innezuhalten und zu überlegen, was, an was halte ich fest? Und das gilt auch immer wieder für einzelne Gemeinden. Da ist so manche Gemeinde vielleicht in die Jahre gekommen, und man versucht so an bestimmten Dingen manchmal fast krampfhaft festzuhalten, der Chor, die Orgel, verschiedene Dinge, die Teestube von früher. Ja. Aber es finden sich keine Leute mehr, die kommen oder die das ausfüllen bzw. machen, obwohl das früher einmal alles wunderbar gelaufen ist, prima war. Was also tun? Festhalten oder loslassen? Und da entsteht oft so ein Ringen, ein regelrechter Kampf zwischen den Bewahrer, ja, auf der einen Seite und den Erneuerern auf der anderen. Manchmal ist das die Jugend und die älteren Geschwister, nicht immer. Gar nicht so einfach. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, den Brief an die Hebräer. Man weiß nicht genau, wo diese Gemeinde damals war, aber man weiß, es waren Judenchristen, also Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren und ihm nachgefolgt waren. Und da war viel Bewegung in dieser Gemeinde. Und viele von den Geschwistern damals standen auch vor der Frage, was soll ich jetzt noch festhalten? Was soll ich wegwerfen? Was soll raus aus meinem Leben? In diese Situation ist dieser Brief geschrieben. Und da finden sich zwei markante Verse im Hebräerbrief. Das heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vertrauen sollen wir nicht wegwerfen, sagt der Schreiber. Das Vertrauen zu Gott soll immer einen Platz in unserem Leben haben. Aber das würden wir doch nie tun, oder? Unser Vertrauen wegwerfen. Würden wir je unser Vertrauen zu Gott über Bord werfen? Ich sage ja. Wir alle sind nicht davor gefeit, unser Vertrauen zu Gott über Bord zu werfen. Und mancher ist vielleicht dieser Gefahr auch schon erlegen. Dann vielleicht, wenn wir selbstsicher und selbstbewusst durch unser Leben gehen und so den Eindruck haben, wir haben alles im Griff, wir kriegen es gut hin, äußerlich gesehen zumindest. Wir brauchen Gott eigentlich gar nicht. Das sagen wir nicht laut, aber wir verinnerlichen das so. Wie viel man im Griff hat, das stellt sich in den letzten Monaten ja gerade so als große Frage. Wie viel haben wir eigentlich im Griff, wenn plötzlich etwas auftaucht, mit dem wir gar nicht gerechnet haben? Aber im Grunde schwingt ja doch ganz schnell mit, ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich habe auch gehört, mancher sagt, die Corona-Zeit war so entschleunigend, das tat mir richtig gut, auch vielleicht die Kurzarbeit, einfach mal kürzer treten, ich fand das gar nicht so schlecht, statt ständig im Getriebe zu sein. Aber wo wir so beschäftigt sind und wo wir vieles erreicht haben, da drängt sich ganz schnell der Gedanke auf, naja, wir haben es doch im Griff. Und Gott, eigentlich gar nicht so nötig. Gottesdienst am Sonntag, nice to have. Ja, das nimmt man gerne mit, ist ja auch nett, wenn wir uns alle treffen, aber Gott so wirklich nötig haben. Und damit verbunden geht ja manchmal auch so eine gewisse Erwartungslosigkeit einher. Was erwarte ich eigentlich noch von Gott? Wenn ich alles habe, wenn es mir gut geht, wenn es gerade keinen Grund zur Klage gibt. Was erwarte ich noch von dem Herrn, dem ich einmal mein Leben anvertraut habe? Das Vertrauen über Bord werfen. Das ist immer wieder auch ein Thema, wenn wir vielleicht enttäuscht wurden oder enttäuscht sind von Menschen, denen wir einmal vertraut haben, wirft man auch schnell das Vertrauen über Bord. Und mancher ist vielleicht auch von Gott enttäuscht, weil manches in seinem Leben nicht so eingetreten ist, wie er erhofft und erbeten hat. Täuschung ist groß und auch da liegt es nahe, das Vertrauen über Bord zu werfen. Ich erinnere an das Volk Israel in der Wüste und wie schnell es auch von seinem Gott enttäuscht war und dann schnell mal eben ein goldenes Kalb bastelt. Ganz schnell kann uns das einholen. Glaube und Vertrauen wird ja oft gleichgesetzt. Aber meint es wirklich das Gleiche? Ich meine, es gibt da einen feinen Unterschied. Und sage, Glaube ist, dass wir denken, dass Jesus unser Herr ist, so wie wir es schon vielleicht seit Kindergottesdienstzeiten denken. Als gesagt, Jesus will unser Herr sein. Ja, verstandesmäßig ist das so. Wir denken, ja, so ist das. Vertrauen hingegen, sage ich einmal, meint, dass er wirklich unser Herr ist. Dass er uns lenken darf, dass er unser Leben bestimmen darf, dass er uns alles kosten darf. Vertrauen sieht man im Leben, sieht man im Alltag. Glaube spielt sich mehr im Denken, im Inneren ab. Aber Vertrauen sehe ich im Alltag. Einige Verse weiter, nach diesen zwei Versen, werden beispielhaft Menschen im Alten Testament genannt, aus dem Alten Testament, deren Vertrauen man im Alltag sehen konnte. Da ist von Abel und seinem Opfer die Rede. Noah, der gegen allen Spott die Arche gebaut hat. Abraham, der aufgrund eines Wortes seine Heimat verlässt. Mose und der Auszug aus Ägypten. Und viele mehr. Der bereits verstorbene Soziologe Niklas Luhmann schreibt in einem seiner Bücher, das Vertrauen ist eine riskante Vorleistung. Das Vertrauen ist eine riskante Vorleistung. Keine Sicherheit zu haben, nur aufgrund der Treue und der Zuverlässigkeit eines anderen zu handeln, das meint Vertrauen. Und der Schreiber im Hebräerbrief drückt es so aus. Es ist der Glaube, aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Wer Jesus vertraut, der rechnet fest damit, dass er zu seinen Zusagen steht. Und das heißt unter anderem, dass er kommen wird. Hebräer 10, Vers 37 heißt es, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Der tätige Glaube, das Vertrauen stellt sich, um es einmal in einem Bild zu sagen, an die Bushaltestelle oder an die Straße in dem festen Vertrauen, der Bus wird kommen und er wird genau hier halten. Der tätige Glaube hat schon das Geld abgezählt, weil er weiß, hier wird er kommen und ich werde hier einsteigen. Der lebendige Glaube, das Vertrauen rechnet damit, dass Jesus kommt und bereitet sich heute schon vor. Und alles, was stört und alles, was blockiert, wird ausgeräumt. Alles, was mich auf dem Weg mit Jesus vielleicht auch ablenkt. Nicht aber das Vertrauen. Es ist so, wie es auch dieses Jahr ziemlich sicher im Herbst wieder sein wird, wenn wir uns aufs Weihnachtsfest so langsam vorbereiten. Weil wir sicher sind, das Fest wird kommen. Es wird dieses Jahr nicht ausfallen. Jesus wird kommen. Aber wer von uns kann schon sagen, dass er jeden Tag in dieser Erwartung lebt, auf sein Kommen? So wie im Herbst auf die Erwartung vielleicht auf das Weihnachtsfest mit all den Vorbereitungen ab November. Müdigkeit im Glauben, das ist das große Thema im Hebräerbrief. Wohl noch irgendwie zu glauben, ja, aber im Beten und in der Liebe zu Jesus nach müde geworden zu sein. Müde, verzagt, wankend, entkräftet sein, das sind die Worte, die sich durch den Hebräerbrief ziehen. Müde, verzagt, wankend, entkräftet. Müde und leer zum Beten. Und für all das, was mit dem Glauben verbunden ist. Ich glaube, so fühlen sich heute viele Christen in unserer Zeit, die einmal begeistert mit Jesus unterwegs waren. Ich kenne Menschen, die sind mit mir aufgewachsen in der Gemeinde, in die Jugendstunde gegangen, zum Glauben gekommen, waren engagiert dabei in der Gemeinde, konnten andere von Herzen begeistern für den Glauben. Und heute sind sie müde und leer oder haben teilweise auch die Gemeinde verlassen. Das große Vertrauen, das sie einmal in ihren Herrn hatten, ist wie weggeblasen. Heute glauben sie vielleicht noch, ja, irgendwie an Gott oder an Jesus vielleicht, aber in ihrem Leben ist Jesus zur Randfigur geworden. Und ich behaupte, du und ich, wir sind genauso gefährdet, dass Jesus zur Randfigur in unserem Leben wird. Vielleicht sind wir dieser Gefahr schon erlegen. Da ist das Leben im Glauben plötzlich keine ansteckende Alternative mehr, weil es sich in nichts mehr unterscheidet von dem Leben ohne Jesus oder mit Jesus. Müde sein und müde werden ist ja grundsätzlich was ganz Normales. Jeden Abend gehen wir müde zu Bett, ein anstrengender Tag, vielleicht ist irgendwas in der Firma gewesen, wir hatten ein anstrengendes Meeting, haben viele Gespräche geführt, nach Hause in der Rush Hour. Und kommen völlig erschöpft zu Hause an und sind froh, wenn irgendwann Schicht im Schacht und man kann ins Bett gehen. Müde. Müde vom Tag. Ganz was Normales. Aber ich glaube, es gibt so eine Glaubens- und Lebensmüdigkeit, die einen so mitten im Leben einholen kann. Da sind Menschen dabei oder sie haben es vielleicht schon vollzogen, ihr Vertrauen zu Gott wegzuwerfen, über Bord zu werfen. Manchmal ist das auch so ein schleichender Prozess, man hat es kaum gemerkt. Irgendwie plötzlich ist es wie weg. Kein Interesse mehr an Gemeinschaft der Gemeinde und am Beten und am Bibellesen. Es sind Menschen plötzlich kein Licht und Salz mehr, von denen die Bibel spricht. Haben keine Leuchtkraft, keine Strahlkraft mehr. Sind kein Zeugnis mehr in dieser Welt. Und ich glaube, das ist alles für uns, wie wir hier sind, eine große Gefährdung. Keiner ist davor gefeit. Am Anfang war die Begeisterung, die Leidenschaft für Jesus und die Gemeinde, das Engagement für die Gemeinde, ganz groß da. Da haben wir durchgehalten, da waren wir Feuer und Flamme. Da haben wir unser Leben verändert. haben auch gemerkt, wie mit Gottes Hilfe wirklich viele Dinge auch neu und vielleicht auch heil geworden sind in unserem eigenen Leben. Da wollten wir mehr von Jesus wissen, waren bereit, alles für ihn zu geben und haben vielleicht lautstark das Lied gesungen, immer mehr von dir, Gott, immer mehr von dir. Der Autor des Hebräerbriefs erinnert seine Empfänger auch an den Anfang ihres Glaubens und schreibt, willst nicht weiter? Ups, das war jetzt zu viel. So. Denkt an die früheren Tage, nachdem ihr erleuchtet wart, wie ihr den großen Kampf des Leidens erduldet habt. Ihr selbst seid zum Teil vorgeführt worden durch den Spott und die Bedrängnisse, die ihr von anderen erfahren habt. Wenn ihr in Fesseln lagt oder man euch eure Habe wegnahm, habt ihr es mit Freuden ertragen, weil ihr sicher wart, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz im Himmel habt. Und jetzt, einige Jahre später, was ist aus dieser Begeisterung geworden? Was ist noch übrig von der Leidenschaft des Betens und des Vertrauens? Wo ist die Opferbereitschaft, die Sehnsucht nach diesem neuen und so ganz anderen Leben? Und wenn wir ehrlich sind, wem von uns hat in diesem Jahr schon irgendein Opfer für Jesus oder für andere Menschen in irgendeiner Form wehgetan? Wer ist über seinen Schatten gesprungen, weil er Menschen dienen wollte? Weil er Menschen mit Jesus bekannt machen wollte? Und da nehme ich mich nicht aus. Wie sieht es aus, wenn man sein Vertrauen zu Gott wegwirft? Damals bei den Hebräern haben manche die Gemeinde verlassen. Oder viele kamen nur noch zum Gottesdienst so sporadisch. Und das war damals noch ein ganz neues Phänomen, weil aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass die Gemeinde ganz viel zusammen war, dass sie große Versammlungen hatte und sich in Kleinhäusern traf, dass sie gemeinsam gegessen haben, Abendmahl gefeiert haben, vieles miteinander geteilt haben. Da war echtes Interesse aneinander da. Was war jetzt davon geblieben? Jetzt blieben manche den Gottesdiensten fern. Sie sind müde und leer zum Beten geworden. Vielleicht schlafen sie aus oder es gibt wichtige Dinge zu tun. Die Freude der Anfangszeit jedenfalls, die Liebe, von der ist kaum noch was zu spüren. Lasst uns nicht unsere Versammlungen meiden, wie einige es zu tun pflegen, schreibt der unbekannte Verfasser. Nun, was hat dazu geführt, dass Menschen damals müde geworden waren im Glauben? Dass sie ihr Vertrauen weggeworfen haben. Zum einen wurde eine ganz wesentliche und wichtige Glaubenserwartung nicht erfüllt. Das wird ganz deutlich im Hebräerbrief. Sie hatten nämlich gedacht, Jesus käme zu ihren Lebzeiten wieder und dann wird vieles neu und anders und sie können zeigen, wem sie gehören, welchem Herrn. Man wird Gerechtigkeit einziehen und Friede und körperliches Heil und die Herrschaft wird sichtbar sein für alle Völker. Eine für sie ganz konkrete Erwartung wurde nicht erfüllt. Und daneben gab es dann die äußerlichen Anfeindungen und Anfechtungen. Die gab es schon ziemlich schnell und früh in der ersten Christenheit. Aber was sie so für eine vorübergehende Anfechtung gehalten haben, die dann ja vorbei ist, wenn Jesus kommt, wurde plötzlich zum Dauerzustand. Man wurde ständig angefeindet und es war einfach schwierig, als Christ zu leben. Und plötzlich haben sie festgestellt, dass es so eine lebenslange Aufgabe ist, sich diesen Kämpfen zu stellen, diesen Anfeindungen und Anfechtungen. Und da sahen sie sich manchmal als die Dummen dastehen, die ja immer gesagt haben, Jesus kommt wieder. Und was war denn jetzt? Nichts war mit dem Wiederkommen. Sie konnten nichts vorweisen. Sie fühlten sich wie Königskinder ohne ihren König. Und da stellte sich so die Frage, lohnt sich der Glaube überhaupt noch? Was haben wir davon? Was ist denn der Vorteil, wenn ich mich treu zur Gemeinde halte? Jesus treu bleibe und ein zeichenhaftes Lebensstil führe. Euer Leben ist voll. Jeder muss etwas loslassen, sich von etwas trennen. Man muss Prioritäten setzen, wenn man die Dinge des Lebens, wenn einem die Dinge des Lebens nicht bis unter die Decke wachsen sollen. Aber, schreibt der Briefautor, werft dabei bloß nicht das Vertrauen zu eurem Herrn über Bord, das eine große Belohnung hat. Geduld allerdings habt ihr nötig, um Gottes Willen zu tun und das Verheißene zu empfangen. Lebendiger Glaube braucht Geduld. Geduld ist dasselbe wie Ausdauer. Im Griechischen heißt es Hypomone, das meint so viel wie drunter bleiben. Treu unter einer Last bleiben. Sie weitertragen, trotz allem, und nicht dabei stehen bleiben. Geduld ist nichts Passives. Geduld braucht meine Entscheidung, braucht meinen Willen, meine Kraft. Geduld lebt vom Ziel her, auf das ich hinsteuere. Und auf das hin ich auch meine Last trage. Weil das Ziel im Blick ist und bleibt. Weil das Ziel gewiss ist, darum lohnt es sich. Mühe und Aufwand und Einsatz zu bringen. Wie bei einem Sportler, der auf ein Ziel hinarbeitet. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, heißt es. Wenn die Gefahr groß wird, das Vertrauen in Gott zu verlieren oder wegzuwerfen, wie hält man da den Glauben wach und lebendig? Vom Hebräerbrief her müssen wir als erstes sagen, bleibt in der Gemeinde, bleib in der Gemeinde. Meide die Versammlungen nicht. Lass dich von anderen Christen ergänzen oder ermutigen. Bleib dabei hinzuzulernen. Lass dich auch mal korrigieren von anderen. Suche die Begleitung und Unterstützung bei anderen. Öffne dich und lass auch für dich beten. Und werde kein geistlicher Messi, der sein ganzes Leben zumüllt mit irgendwelchen Dingen, die er im Grunde eigentlich nicht wirklich braucht, die ihm aber den Blick verstellen oder die ihm davon abhalten, das Ziel im Auge zu behalten und ihn ablenken. Zum christlichen Glauben gehörte von Anfang an sowas wie Askese, Fasten und Loslassen. Das ist uns irgendwie abhanden gekommen. Manchmal so vor Ostern, Fastentage, pflegt man das noch, keine Süßigkeiten essen und so, kein Fernsehen. Ich glaube, ohne Verzicht und ohne Entrümpeln und ohne Wegwerfen, was man im Leben nicht braucht, was einen ablenkt, neigen wir dazu, unser Leben zu einer Art Rumpelkammer verkommen zu lassen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, heißt es heute. Ah, nun, was ist die Belohnung? Ja, im Hebräerbrief ist es in erster Linie, die Zukunft bei Gott ist das ewige Leben. Und das ist keine Vertröstung aufs Jenseits, wie den Christen ja manchmal vorgeworfen wird. Ihr vertröstet die Leute ja nur aufs Jenseits. Nein, das gehört zum Kern, zur Mitte unseres Glaubens. Das ist das Wesentliche. Wir Christen wissen, diese Welt wird vergehen. Diese Welt ist nach den Aussagen der Bibel eine gefallene Welt. Diese Welt ist im Grunde nur das Wartezimmer auf die Ewigkeit. Das Schönste kommt noch. Das Schönste wartet noch auf uns. Und es ist gerade in diesen aktuellen Zeiten, finde ich, ein wahnsinniger Trost auch, um nicht in Panik zu verfallen. Wir leben im Vorhof zur Ewigkeit. Und trotzdem dürfen und sollen wir uns ganz einsetzen für das Heil und das Wohl der Menschen. Wir sollen schon hier nach den Maßstäben Gottes leben. Aber diese Welt, dieses Leben wird selbst bei aller Liebe, die wir einsetzen und die wir auch bekommen, immer auch ein gebrochenes Leben, ein leidvolles, ein angefochtenes Leben bleiben. Das Schönste kommt noch. Und das ist unser Lohn. Das ist auch unsere Motivation und unsere Kraft. Und darum können wir auch loslassen. Müssen wir nicht an Dingen festhalten, als gäbe es kein Morgen? Müssen wir nicht alles erreichen in diesem Leben und raffen, als wenn es kein Morgen gäbe? Das Schönste kommt noch. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es am Ende des Hebräerbriefs. Und ich frage dich, möchtest du einen Gott, der dein Leben möglichst schön und angenehm macht? Möchtest du einen Gott, wo du bei allem, was dir im Leben begegnet, siehst, dass es sich lohnt, ihm zu dienen? Dann nimm einen anderen. Dann hast du vielleicht schon einen anderen. Denn das hat uns Gott nie versprochen. Paradiesische Zustände hier auf Erden. Gott als Wunscherfüller, als Wunschautomat. Das Leben ist und bleibt immer auch Kampf. Leiden gehört zur Nachfolge dazu. Hat es schon immer. Es gibt keine Nachfolge ohne Verzicht, ohne Loslassen, ohne wegzuwerfen, was Jesus seinen Raum in meinem Leben nimmt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, sagt der Hebräerbrief. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Das wünsche ich uns allen, wie wir hier sitzen, uns als Christen, uns als Gemeinden, dass wir in allem, was kommt, auf uns noch zukommen mag, sei es Gutes oder Böses oder schlechte Tage, dass wir da an unserem Herrn festhalten und ihm vertrauen, dass der, der in uns angefangen hat, das gute Werk, dass er es auch zu Ende führen wird. Und ich bin mir sicher, und ich habe es selbst erlebt in meinem Leben, er wird uns nicht enttäuschen. Er wird uns nicht enttäuschen. Er wird uns ans Ziel bringen. Amen.